Wir lesen aus dem 53. Kapitel des Jesaja-Buches die Verse 4 und 5. In den ausgelegten Bibeln ist es im Alten Testament Seite 693. Jesaja 53, die Verse 4 und 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jetzt befestige dieses Wort bei uns, dass wir es glauben können. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen heute unsere Predigtreihe abschließen, die wir über manche Sonntage hinweg nun gehabt haben mit solchen Kernworten aus dem Jesaja-Buch. Wir hatten die Überschrift gegeben, so macht Gott Mut. Ganz anders macht Gott Mut, als liebe Menschen es in unserer Nähe tun. Wie oft haben wir das schon erlebt, dass uns einer auf die Schultern klopft und sagt, Kopf hoch, du wirst das schon schaffen. Aber eigentlich ist das ja, so gut gemeint es auch ist, etwas sehr Tückisches. Wenn man müde, verzagte und schwache noch einmal aufpusht und dann lässt man sie nochmals losrennen ins Messer, dann wird der Zusammenbruch und die Resignation nur noch schlimmer werden. Denn da ist oft gar keine Kraft mehr. Wir sagen, probier's doch nochmal. Gott macht ganz anders Mut. Wir erinnern uns noch, so haben wir begonnen, wie Gott aufblicken lässt zur Weite des Sternenhimmels. Sieh doch die Größe der Schöpfung des Kosmos. Gott ist kräftig. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Nicht auf dich trauen, nicht dir mehr zutrauen, sondern auf ihn schauen. Oder dann hatten wir das unvergleichliche Bild der Mutterliebe. So hat Gott Mut gemacht. Wenn schon irdische Mütter, die doch manche Macken auch haben, wie wir Väter, ihre Kinder so mit einer Liebe versorgen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel dich versorgen? So macht Gott Mut. Oder noch am letzten Sonntag, wenn alles bricht und fällt, der Bund des Friedens fällt nicht hin. Aber in der Mitte all dieser großen Worte im Jesaja-Buch steht dieser Abschnitt, den Sie alle kennen, wo davon geredet wird, dass da ein Opfer ausersehen ist, auf den die ganze Last der Welt gelegt wird. Dann müssen Sie sich das noch einmal vorstellen. Jahrhunderte vor dem Kommen Jesu hat das der Prophet Jesaja verkündigt. Die Menschen haben ihn nicht verstehen können. Und er war sich auch aus einem anderen Grund bewusst, dass das gar niemand aufnehmen kann. Er sagt nämlich, das, was ich da euch verkündige, das ist gar nichts Begeisterndes, Mitreißendes, gar nichts Schönes, was in der Welt Eindruck macht. Da kann man gar nicht damit imponieren, das sieht ja ganz armselig aus, das sieht er nur, und das kann er nur wiedergeben, was ihm Gott zeigt, da sieht er einen zerschlagenen Menschen. Nur spür doch, in diesem zerschlagenen Menschen ist der ganze Trost Gottes zusammengefasst. Da wird er am dichtesten uns zugesprochen. Es war dann einige Jahrhunderte später, da war in Jerusalem ein Gast, ein Pilger aus äthiopischen Landen, jener Minister der Königin Kandace. Und er saß auf seinem Wagen und hatte sich im Basar von Jerusalem diese Rolle gekauft. Und wie er nun die Wüstenstraße entlang fuhr, es war in der Nähe von Gaza und es war sehr heiß, da läuft auf der Straße der Diakon Philippus neben dem Wagen her. Das war ein guter Seelsorger. Daher hatte er auch den Mut, jenen fremden, ehrwürdigen Mann direkt anzusprechen und sagen, verstehst du auch, was du liest? Wenn sie im Bahnabteil einen schicken Herrn ansprechen und sagen, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Der wird Ihnen einen giftigen Blick zuwerfen und sagen, halten Sie Ihren Mund. Aber da sehen Sie, der Philippus hat gewusst, was in diesem Mann vor sich ging, der ganz verzweifelt sagt, ich komme nicht mit, was meint eigentlich der Jesaja? Von wem spricht er denn so? Und so viel hat er ja begriffen, dass der Jesaja als Prophet Jahrhunderte vor ihm lebte. Was soll das alles für uns? Und da sitzt der Philippus neben diesem Minister und erklärt ihm in knappen Zügen den Leidensweg Jesu. Das ist erfüllt in Jesus. Er ist dieses Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt. Und da passiert das Entscheidende. Der Minister sagt, ja, aber als sie in so einem Bachbett vorbeikommen, wo noch ein bisschen Wasser drin steht, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Ich möchte diesem Jesus gehören. Bevor er zurückzieht in sein fernes afrikanisches Land, will er das über seinem Leben festgemacht wissen. Ich gehöre diesem Mann der Schmerzen. Ich will sein Eigentum sein. Und ich wollte, dass Sie heute über dem Hören auch dieses Abschnitts dies für sich wieder ganz festmachen. Ich will Jesus gehören, dem Mann der Schmerzen. Und ich will Ihnen über diesem Wort drei Dinge zeigen, die wir am Kreuz Jesu entdecken. Zuerst, das Kreuz Jesu macht uns Mut. Wenn ich so etwas ausspreche, dann bin ich mir bewusst, dass das eigentlich jetzt zuerst auch ein ärgerliches Wort ist. Gestern Abend, als wir wieder diese realistischen Filmbilder sahen, da hat uns dies nicht ermutigt, sondern entsetzt. Ist das der Mensch? Ist das unsere Welt? Und wenn wir jetzt doch hinaussehen und die schöne Frühlingssonne beobachten, da möchten wir immer wieder sagen, die Welt sieht doch ganz anders aus. Mensch, lass doch einmal du mit deiner Leidensgeschichte, geh doch weg, freu dich doch am Schönen in der Welt, geh in die Kunstgalerie, seh einmal, was Ermutigendes da ist, freu dich an den Errungenschaften unserer Welt, die wir geleistet haben im 20. Jahrhundert. Es gibt doch Positives, an das man sich halten kann. Freu dich an dem Schönen, wie die Blüten aufbrechen, der Kraft der Natur. Durch unsere moderne Nachrichtentechnik wird ja in jedes Wohnzimmer direkt transportiert, auch so viel Leid und Elend, aber das müssen Sie unterscheiden. Das, was wir da immer wieder sehen in diesen Bildern, das sind immer nur Einzelschicksale. Und darin unterscheidet es sich völlig vom Kreuz Jesu. Wenn Sie da sehen, wie eine englische Polizistin auf einer Straße in der Innenstadt Londons sich wälzt und mit dem Tode ringt, das ist ein Einzelschicksal, so bitter es auch ist. Wenn Sie erleben, wie ein Guerillakämpfer in Nicaragua einen Hubschrauber verladen wird, schwer verletzt, oder im Libanon einer auf den Abtransport wartet, oder Sie sehen, wie bei einem Verkehrsunfall jemand ums Leben kam, so schwer es auch ist, das sind Einzelschicksale der Welt, und sie dienen immer dazu, uns umso mehr Hoffnung zu machen. Das werden wir doch auch noch bald unter unsere Füße kriegen. Diese paar Pannen unserer Welt, die müssen wir doch beseitigen. Wir müssen doch eine Welt schaffen, wo das alles nicht mehr vorkommt. Eine neue Welt, eine schöne Welt. Wenn Sie so wollen, zerstört das Kreuz Jesu alle unsere Illusionen. Und dann erschüttert es. Wenn Illusionen geraubt werden, macht das nicht mutlos, sondern es macht nur nüchtern. Das Kreuz Jesu steht gegen all die großen Ideologien und Religionen unserer Welt. Es gibt so viele Träume auch in unseren Köpfen, wo wir uns sehnen und hoffen, wenn ich nur meinen ganzen Willen zusammennehme und nach dem großen, edlen strebe, dann kann ich mein Leben grundsätzlich verändern und das Schöne schaffen. Du musst nur wollen. Und du kannst dich emporschwingen über die Niedrigkeiten dieser Welt. Das Kreuz steht gegen unsere Träume. Und das, was hier sichtbar wird, das ist gut, dass Jesaja das deutlich sagt. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Jesus hat gerne unserer Welt den ganzen Flitterglanz weggezogen und sprach von dem, was dort unter der Decke liegt, an großen Nöten. Es hat ihn wie magnetisch angezogen zu den Leidenden ging. Er wollte seine Hand legen auf die eiternden Wunden der Aussätzigen. Er wollte dort sein, wo die Blinden dahin vegetieren. Er ging in die Häuser der Verzweifelten hin. Und wir wollen immer wieder sagen, so schlimm ist doch unsere Welt nicht. Erinnern Sie sich noch, wie wir im letzten Jahr, einige von Ihnen waren dabei, da unten im Schlossgarten, so eine Kurzpredigt gehalten hatten und ich fing so an, die Leute ein wenig abzuholen und sprach von den Blüten und von der schönen Welt und von der Natur. Und dann baut sich vor mir so ein heimatloser Mann auf. Ich dachte, was passiert jetzt? Er schlägt dich in Grund und Boden. Aber dann sagt er nur, von was reden Sie? Warum reden Sie nicht vom Leid der Welt? Vom Unrecht, das geschieht? Und ich konnte nur sagen, Mann, Sie treffen den Nagel auf dem Kopf. Die Bibel redet doch nicht vom Sonnenschein und von der Blüte, sondern von einer leidenden Welt, die gebunden ist in die Not und in die Schmerzen. Vielleicht meinen wir auch immer wieder, das sei bei uns, wenn uns so etwas Schweres heimsucht, auch nur ein Ausnahmefall, etwas besonders Schweres, wenn wir krank sind, wenn wir leiden müssen. Es ist das Wesen dieser Welt, das Jesus ans Licht gebracht hat. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Aber warum ist das ermutigend? Das Leiden Jesu unterscheidet sich von unseren Leiden, die wir haben, grundsätzlich. Diese Leiden, die diese Welt prägen werden, solange sie steht. Sie sind Zeichen der Gottesferne, der Trennung von Gott. Wir haben den Paradieszustand verloren. Alle Dinge sind nicht mehr so, wie Gott sie geschaffen hat. Unser Leben ist krank, vom Tod bedroht. Das ist der Fluch, der über dieser Welt liegt. Aber Jesus hat für uns am Kreuz eines durchlitten, was Sie nicht mehr zu durchleiden brauchen. Dass das alles Gericht Gottes ist, Strafgericht Gottes. Darum war dies Leiden von Jesus auch so schwer. Darum hat er so lange gerungen im Garten Gethsemane. Darum hat er das ausgesprochen, was es heißt, von Gott getrennt zu sein. Da hat Jesus die schlimmste Not gesehen, noch schlimmer als die Schmerzen. Wenn man von Gott getrennt ist und seinen Frieden nicht mehr hat, darum ist das so wichtig, dass Sie in Ihren Leiden und in Ihren Schmerzen die Nähe Jesu haben. Wenn Sie die mutmachende Kraft des Kreuzes Jesu verstehen, dann können Sie zurückgehen und sagen, ich will das alles ganz willig tragen. In einem Passionslied heißt es, ich werde dir zu Ehren alles wagen, kein Kreuz nicht achten, keine Schmach und Plagen, nichts von Verfolgung, nichts von Todesschmerzen nehmen zu Herzen. Ich kann auch jetzt noch die Missstände meines Lebens und das, was Leiden in dieser Zeit noch ist und was ich zu durchleiden und zu durchschreiten habe, das will ich fröhlich nehmen. Es kann mich doch von Gott nicht mehr trennen, seitdem Jesus für mich gestorben ist. Weiß ich mich geborgen, und da macht Jesus Mut, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Das ist das Erste gewesen, was ich Ihnen zeigen wollte. Das Kreuz macht Mut. Aber das Kreuz heilt auch. Ja, wenn wir heute Morgen das Wort Gottes, das Evangelium auslegen, dann wird da ja immer wieder von einigen Punkten unseres Lebens gesprochen, die wir immer verdrängen wollen. Manche sagen ärgerlich, du, da wird doch immer wieder von Jesus an so ein paar Stellen erinnert. Da wird doch dem Menschen bloß immer wieder das Alte ins Bewusstsein gerufen, das ist doch gar nicht nötig und deck doch mal das zu. Unser Leben kann nicht heilen, äußerlich und innerlich, wenn nicht diese schlimmen Wunden geheilt sind. Man spricht heute so viel von den Umweltschäden der Natur und dann wird uns immer wieder gezeigt, wie das ist, dass das gar nicht mehr abgebaut werden kann, diese Giftstoffe, die da in der Natur drin sind, wie die einfach weitergetragen werden und sich immer mehr anreichern. Das ist die unheilvolle Geschichte der Sünde, der Trennung von Gott, dass all das, was daraus kam, doch unsere Welt vergiftet hat, unser eigenes Leben. Da kann ich mir die schönsten Pläne immer wieder zusammenrechnen und zusammennehmen und sagen, ich will mein Leben neu gestalten. Ach, schauen Sie es doch mal an, wie viele Menschen haben schon beschlossen und sagen, das sind Eheleute, die beschließen, wir wollen unser Verhältnis neu gründen. Eltern sagen zu den Kindern, lasst uns doch neu beginnen. Sie sind tief bewegt und sagen, es kann doch bei uns nicht mehr so weitergehen mit dem Streit und der Spannung in unserer Familie. Und dann fangen sie wieder an. Und dann sitzt das Gift in uns drin und zieht uns wieder hinein. Sie können einem Schwerkranken doch gar nicht sagen, steh auf und gehe. Er kann doch gar nicht, er verfügt doch gar nicht über die Kraft. Darum hat Jesus am Kreuz unsere Sünde getragen. Und Sie werden in Ihrem Leben die heilenden Kräfte des Evangeliums nicht empfinden können, wenn Sie Ihre Sünde nicht auch dort noch niedergelegt haben. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich uns unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Missetat, das meint doch die Übertretung seines heiligen Willens, seines Gebots, seiner guten Ordnung. Sünde, das heißt doch, ich habe mich ganz bewusst von Gott weggerissen. Das ist schlimm, dass wir alle, solange wir leben, unter diesem alten Gift leiden. Das ist auch immer wieder die Wurzel unseres Zweifels, unseres Unglaubens, unseres Kleinmutes. Darum werden wir keine fröhlichen Christen, weil das Gift noch da ist. Und jetzt darf ich alles auf Jesus legen. Die Strafe liegt auf ihm. Manche sagen, das ist doch eine altertümliche Vorstellung. Sagen Sie, was ist denn altertümlich? Haben Sie ein Rechtsverständnis, dass böse Taten gesühnt werden müssen? Das Schlimmes, was geschehen ist, da kann man doch nicht zur Tagesordnung übergehen. Wo kommt denn unsere Rechtsordnung hin, wenn einfach das Schlimme geschehen darf? Niemand zieht zur Verantwortung. Gott sucht die Missetat heim und zieht die Sünde ans Licht. Und er macht es uns deutlich am Opfer Jesu. Legen Sie alle Ihre Missetat jetzt dort ab beim Kreuz. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Wenn in Ihrem Leben dieses alte Gift nicht von Gott ausgelöscht ist, durch das Blut Jesu, werden Sie nicht frei werden. Ich hätte an dieser Stelle Ihnen gerne einfach Geschichten erzählt aus unseren Tagen, wie das Menschen erleben, gehört zum Unvergleichlichen auch in meinem Dienst. Wenn ich zu Menschen kommen darf, die oft viele Jahre ihres Lebens nie an Gott dachten und dann auf einmal verstehen, was das heißt. Vielleicht sind sie ganz am Ende mit ihrer Kraft und mit ihren Möglichkeiten. Vielleicht stehen sie am Rande ihres Lebens vor dem nahen Tod. Da, wo sich so viele noch einmal aufbäumen und sagen, ach was, der Tod ist doch nur ein Schlaf und ist alles nicht so schlimm. Da spüren sie, was es heißt, ins Gericht Gottes gehen mit unvergebener Schuld. Können sie das? Die Strafe liegt auf ihm. Legen Sie doch dies über Ihr Leben, die Vergebung Jesu, über alle Missetaten, über alle Versäumnisse. Dann kann Ihre Ehe neu beginnen. Ihr Leben kann die heilenden Kräfte Jesu empfangen. Ihr Leben kann umgestaltet werden, weil Gott uns verändern und neu machen will. Noch ein drittes. Das Kreuz schenkt Frieden. Das Kreuz Jesu macht Mut. Das Kreuz Jesu heilt. Das Kreuz Jesu schenkt Frieden. Ja, die Bibel spricht viel vom Frieden. Aber wir tun gut daran, ganz genau hinzusehen. Wenn heute Worte so schnell übernommen werden und man meint, man hätte schon die ganze Aussage des Evangeliums damit abgedeckt. Darum will ich es noch einmal klar sagen. Wir freuen uns mit, wenn es uns gelingen könnte, die Waffen auf dieser Welt zu beseitigen. Dagegen sind wir nie. Von uns hat keiner heute eine Waffe in der Hand und wir brauchen keine Waffen. Wir wollen nicht Waffen verteidigen. Aber Bibel meint doch etwas anderes, wenn sie vom Frieden spricht. Selbst wenn es der Welt gelingen sollte, zu einem Welteinheitsreich zu gelangen, die Bibel spricht viel davon, es wird kein Reich des Friedens sein. Des Friedens Gottes nicht. Ich will es Ihnen kurz einmal zeigen, was die Bibel mit Frieden meint. Am Beispiel, das Jesus erzählt hat, war ein junger Mann, der wollte Frieden haben. Endlich mal los sein von seinem Vater, der immer wieder ihn kritisiert und ihm dreinredet. Und dann reist er von zu Hause aus, erklärt es mit dem Vater. Er braucht ja noch den Geldbeutel schließlich und das Scheckbuch. Und dann zieht er in die Ferne und da hat er doch seinen Frieden. Als er dort bei den Säuen sitzt, hat er keinen Menschen, mit dem er Streit hat. Also durch Frieden? Nein. Friedelos. Der Unfrieden sitzt in uns. Das ist biblische Botschaft. Und der verlorene Sohn findet den Frieden erst, wenn er heimkommt zum Vater. Dort, wie er ihm in die Arme sinkt. Wie er die Vergebung erlebt, die der Vater ihm schenkt Frieden. Das müssen Sie dick unterstreichen in Ihren Bibeln. Wir Frieden. In einer Welt, in der sehr oft die dunklen Mächte los sind, in der Grauenhaftes geschieht. Ich habe es Ihnen schon gestern erzählt, wie es mich bewegt hat, wie am letzten Sonntag einer noch die Kassette mitgenommen hat. Lass fallen, was fallen muss. Es bleibt nur der feste Grund der Gnade Gottes. Zwei Tage später hat ihn Gott schon heimgerufen in seinen Frieden. So ist das mitten aus unserem Gottesdienst heraus, dass wir erkennen, was Grund hat, was bleibt, was beständig ist. Wir stehen doch in einer vergehenden Welt und unter unseren Füßen, da wackelt alles. Aber Jesus, der Gekreuzigte, möchte uns zu Menschen machen, die den Frieden Gottes schmecken und fühlen und fröhlich durch diese Welt gehen. Das ist heute kein Trauertag, sondern ein Freudentag, weil wir am Kreuz Jesu gefestigt werden in unserem Glauben. Und dann wollen wir all die Lieder singen. Wissen Sie, was dann zum Karfreitag passt? Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt, nachdem am Kreuz er ausgerungen, davon reden wir jetzt, hat er zum Thron sich aufgeschwungen, ja, Jesus siegt. Auch wenn morgen über uns Katastrophen hereinbrechen sollten, Unglücksnachrichten uns erreichen, wenn ich die Hand des Gekreuzigten fasse und ihm gehöre, so wie es dieser Minister aus Äthiopien machte, ich will ihm gehören, dann habe ich seinen Frieden. Und darum verstehen Sie, warum Christen dieses Kreuzesbild als Siegeszeichen erwählt haben. Gegen alle Schmerzen, gegen alle Leiden. Sie richten das Kreuz auf. Sogar noch über die Gräber stellen sie dieses Kreuz als ein Zeichen. Er siegt. Und wenn er für mich ist, dieser Jesus, dann kann nichts mehr gegen mich sein. So macht Gott Mut. Du brauchst nicht Angst haben vor dem, was dich morgen bedrücken kann. Du brauchst dich nicht sorgen vor dem, was kommen kann. Freu dich. Und dieses Kreuz lässt mich ruhen. Auch das ist der Frieden. Es wird im Zeichen des Christentums so viel Aktion gefordert. Leistung, Opfer, geht hin, tu das, mach jenes. Du musst dich mehr mühen. Ich darf Ihnen heute Frieden verkünden. Sie dürfen sich heute einfach bloß freuen. Alles hat er mir erlassen. Alles, kaum kann ich es fassen. Alle meine Schulden, Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Ich bin angenommen als sein Kind. Ich gehöre ihm. Seine Hand hält mich. Aber was ist dann mit dem Tun? Wenn die heilenden Kräfte Jesu in unserem Leben Platz greifen, dann wird auch vom Tun so viel sichtbar werden, aus Dankbarkeit und Freude. Den Frieden schenkt er uns heute durch sein Kreuz. Am Kreuz vorbei haben sie nichts. Ohne dieses Kreuz Jesu haben sie nichts. Er will ihnen seinen Frieden schenken. Wir Frieden. Amen.